Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Die Botschaft des Propheten Hosea ist die Botschaft von Gottes unglaublich langmütiger Liebe, die beharrlich das Ziel verfolgt, Israel zu erlösen. Gott lässt nicht ab, Israel zu lieben, obwohl sich dieses Volk mit Händen und Füßen dagegen wehrt. Wer dieses Buch liest, wird staunen über die sehr persönlichen Aspekte, die auch unser Leben betreffen, jedes Mal sehr herausfordernd. Nehmen Sie diese Herausforderung an. Hören Sie heute aus dem Buch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, das 6. Kapitel mit dem Thema Woran der Herr Lust hat. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Hosea Kapitel 6. Woran der Herr Lust hat. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Juda? Eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke, ja, wie der Tau, der früh vergeht. Darum habe ich sie behauen durch die Propheten, sie getötet durch die Worte meines Mundes, dass deine Gerichte seien wie ein Licht, das aufgeht. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Sie aber haben wie Adam den Bund übertreten, dort sind sie mir untreu geworden. Gilead ist eine Stadt von Übeltätern, voller Blutspuren. Gleich lauernden Straßenräubern ist die Bande der Priester. Am Weg nach Sichem morden sie, ja, Schandtaten haben sie begangen. Im Haus Israel habe ich Schauderhaftes gesehen. Dort treibt Ephraim Hurerei, befleckt sich Israel. Auch dir, Juda, ist eine Ernte bestimmt, wenn ich das Geschick meines Volkes wende. Der Grundton in Hosea Kapitel 6 ist etwa der gleiche wie in den vorhergehenden Kapiteln dieses Buches. Es wird sehr eindringlich über die Sünde Israels und die Züchtigung durch den Herrn gesprochen. Aber auch die Gnade finden wir hier. Gott, der Herr, antwortet nämlich nicht nur mit Züchtigung und Strafe, sondern auch mit seiner unverbrüchlichen Liebe zu seinem Volk. Die Erlösung Israels. In diesem Kapitel ist von der Wiederherstellung Israels die Rede, allerdings in einer sehr interessanten Art und Weise. Wir hören den Herrn in Hosea 5, Vers 15 bis Kapitel 6, Vers 3 sagen: Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. In ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. So lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Das Bemerkenswerte daran ist eben, dass der Herr diese Worte selbst ausspricht. Er sagt also, dass Israel ihn, den Herrn, in der Not irgendwann suchen wird. Aber nicht nur das. Nein, er sagt auch noch voraus, welche Worte der Buße das Volk dabei sprechen wird. Das bedeutet doch nichts anderes, als dass Gott, der Herr, die Buße und Rückkehr Israels bereits geplant hat. Das Volk selbst ist noch gar nicht bereit, zu seinem Gott zurückzukehren. Aber der Herr hat beschlossen, es muss einmal so weit kommen. Und deshalb sprach er schon damals darüber, als über etwas, was in Bälde geschehen wird. Aber um der Sache nun ein wenig auf den Grund zu gehen, warum wird es einmal so weit kommen, dass Israel zu seinem Gott zurückkehrt? Weil es selbst auf diesen Gedanken kommt und sich entschließt, diesen Schritt zu tun? Nun, selbstverständlich wird Israel irgendwann die Entscheidung treffen müssen, dass es zum Herrn zurückkehren will. Aber schlussendlich wird es nicht ihre eigene Entscheidung, ihr eigener Wille sein, der sie zum Herrn zurückbringt, sondern die Güte ihres Gottes. Denn er plant nicht nur ihre Buße, sondern bewirkt sie auch. Lesen wir in diesem Zusammenhang einmal, was in Sacharja 12, Vers 10 steht. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Also wird der Herr selbst sein Volk zu sich zurückbringen. Welch eine besondere, außergewöhnliche Gnade! Sogar den Weg zur Buße wird Gott der Herr einmal für sein Volk ebnen und will es darin unterstützen. So ist es auch bei uns. Es ist Gottes Güte, die die Buße bewirkt. Das lesen wir in Römer Kapitel 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Es ist also tatsächlich der Herr selbst, der auch uns durch seinen Geist immer wieder in die Buße treibt. Für Gott ist die Errettung der Menschen, die ja eng mit der Buße verknüpft ist, so immens wichtig, dass er sogar seine Wiederkunft davon abhängig macht. Petrus schreibt im 2. Brief, Kapitel 3, Vers 9, Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. So ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass der Herr schon damals bei Hosea die Buße seines Volkes voraussagte. Es ist, als wenn ein Richter einem Verurteilten ein Gnadengesuch erlaubt, aber dieses für ihn bereits schon unterschrieben hat. Ist so etwas nicht völlig einzigartig? Der Apostel Paulus rief einmal im Zusammenhang mit der Errettung Israels folgende Worte aus. Wir lesen sie in Römer Kapitel 11, die Verse 33 bis 36. O welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege! Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Ja, wahrhaftig, ob eines solch starken Erlösungswillen des allmächtigen Gottes kann man wirklich nur staunen, danken und anbeten. Woran hat der Herr Lust? Nun werden wir aber in Hosea 6 noch mit einer weiteren besonderen Aussage konfrontiert, nämlich in Vers 6. Dort sagt Gott der Herr, denn an Liebe habe ich Wohlgefallen und nicht am Opfer. Einige Bibelausgaben übersetzen Liebe auch mit Frömmigkeit, Güte oder Huld. Bruns bringt es besonders gut auf den Punkt, weil er in wenigen, aber kraftvollen Worten den Anspruch Gottes auf Liebe besonders hervorhebt. Er schreibt, denn das weißt du, ich will Liebe und nicht Opfer. Der Vollständigkeit halber will ich hier aber erst einmal darauf hinweisen, dass Gott der Herr nicht nur an der Liebe Lust hat, sondern auch noch an manch anderen Dingen. So heißt es nur schon im zweiten Teil unseres Verses, Ich habe Lust an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Ferner hat der Herr zum Beispiel auch Lust an der Wahrheit. So heißt es im Psalm 51, Vers 8, Siehe, du hast Lust zur Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Und dann ist es natürlich in besonderer Weise Israel, sein auserwähltes Volk, woran der Herr Lust hat. Ob es den religiösen Antisemiten gefällt oder nicht, die meisten Aussagen darüber, woran der Herr Lust hat, finden wir in Bezug auf Israel. Hier einige Beispiele. Psalm 132, Vers 13 sagt, Denn der Herr hat Zion erwählt und hat Lust, da selbst zu wohnen. Psalm 68, Vers 17 sagt, Was sehet ihr Scheel, ihr großen Gebirge auf den Berg Zion, da Gott Lust hat zu wohnen? Durch Jesaja lässt der Herr sagen in Kapitel 5, Vers 7, Des Herrn Zebaots Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, daran er Lust hatte. Und es ist wiederum Jesaja, der im Namen Gottes die herrliche Botschaft verkündigen darf in Kapitel 62, Vers 4, Man soll dich nicht mehr die Verlassene noch dein Land eine Wüstung heißen, sondern du sollst meine Lust an ihr und dein Land liebes Weib heißen, denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Und dann möchte ich noch auf eine ganz besondere Sache hinweisen, an der Gott Lust hat. Etwas, das sowohl seinem Volk Israel gilt, aber in Jesus Christus auch uns. So heißt es in Jeremia 32, Vers 41. Und soll meine Lust sein, dass ich ihnen Gutes tue. Und ich will sie in diesem Lande pflanzen treulich, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Diese Verheißung gilt Israel und uns. Und es ist doch wahrhaftig wunderbar, dass der Herr Lust hat, seinem Volke und uns Gutes zu tun. Die Liebe ist die größte. Nun sagt das Neue Testament aber sehr klar in 1. Korinther 13, Vers 13, die Liebe ist die größte. Wenden wir uns deshalb nun dieser Liebe zu der der Herr Lust hat. Dass die Liebe tatsächlich alles andere übersteigt, bezeugt Jesus selbst in seiner Antwort an den Schriftgelehrten, als der ihm die Frage stellte in Matthäus 22, Vers 36, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus antwortete ihm in Matthäus 22, Vers 37 und 38, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Für Liebe gibt es keinen Ersatz. Das bedeutet, wenn wir Gott, dem Herrn, unsere Liebe verweigern, dann können wir das nicht mit irgendwelchen anderen Dingen kompensieren. Dies besagt ja auch schon unser Text, wo es doch sehr klar heißt in Hosea 6, Vers 6, Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Es ist nicht so, dass Gott der Herr hiermit die Opfer verwirft. Nein, er verwirft sie nicht, sondern er lässt Israel ganz einfach wissen, Opfer sind kein Ersatz für die Liebe, an der ich Lust und Freude habe. Ja, nach der mich verlangt und die ihr mir nicht gebt. Es gibt übrigens auch andere Dinge, die durch Opfer, so groß sie auch sein mögen, nicht ersetzt werden können. Ja, wo explizit gesagt wird, dass Gott der Herr keine Lust am Opfer hat. So zum Beispiel der Gehorsam. Wir hören Samuel zum abtrünnigen König Saul sagen in 1. Samuel Kapitel 15, Vers 22, Meinst du, dass der Herr Lust habe am Opfer und Brandopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer und Aufmerken besser denn das Fett von Widdern. Hier wird ganz klar gesagt, Gott hat keine Lust am Opfer, weil das andere, nämlich Gehorsam, für ihn wichtiger und größer ist. Es gibt noch etwas, das auch durch größte Opfer nicht ersetzt werden kann. Das ist ein bußfertiges, zerschlagenes Herz. David bezeugt in einem seiner Bußpsalme, nämlich im Psalm 51, die Verse 18 und 19, Denn du hast nicht Lust zum Opfer, ich wollte dir es sonst wohl geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstet und zerschlagen Herz wirst du Gott nicht verachten. Es gibt also Dinge für Gott, die durch Opfer und gute Werke absolut nicht zu ersetzen sind. Und dazu gehören Liebe, Gehorsam und Herzensbuße. Bei der Liebe tritt diese Wahrheit am deutlichsten hervor. Denn die Liebe ist, wie wir wissen, gemäß 1. Korinther 13, Vers 13, die größte. Und laut Jesus Christus das vornehmste und größte Gebot, Matthäus 22, Vers 38. Für sie gibt es absolut keinen Ersatz. Wie äußert sich die Liebe zum Herrn? Erstens, die Liebe zu Gott äußert sich in Worten. Wie zeigt sich denn die Liebe zum Herrn? Wie bringe ich diese Liebe zum Ausdruck? Was muss dafür in mir geschehen? Nun, zunächst bleiben wir einmal bei einer ganz einfachen, ja fast banalen Sache. Den Herrn lieben bedeutet, es ihm zu sagen, ihm von Zeit zu Zeit eine Liebeserklärung zu machen. David zum Beispiel tat es im Psalm 18, Vers 3. Dort sagte er, Ich, David, will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Er bezeugte dem Herrn seine Liebe, indem er sie ihm in klaren Worten mitteilte. Was ist das für eine Ehe, in der man sich nicht von Zeit zu Zeit wieder ganz neu die Liebe erklärt, es sich gegenseitig sagt, dass man sich gern hat, sich liebt? Ist eine Ehe, in der das fehlt, nicht eine trockene Angelegenheit? Fehlt da nicht etwas vom Wichtigsten? Genauso ist es in unserer Beziehung zum Herrn. Auch er will immer wieder von uns hören, dass wir ihn lieb haben. Wir müssen es ihm sagen. Er selbst tut es doch auch. Wenn wir ihn beispielsweise in Johannes 14, Vers 27 sagen hören, »Meinen Frieden gebe ich euch«, Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht, dann ist das doch eine herrliche Liebeserklärung an uns. Oder wenn er in Matthäus 11, Vers 28 die so berühmte Einladung ausspricht, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Dann ist das eine gewaltige Einladung der Liebe, eine Liebeserklärung an uns. Und so will der Herr es eben auch von uns hören. Warum ist es so wichtig, dem Herrn von Zeit zu Zeit eine Liebeserklärung zu machen? Abgesehen davon, dass der Herr dies einfach von uns erwartet, ist eine von Herzen kommende Liebeserklärung auch immer wieder der Weg, um erneut in tiefe Gemeinschaft mit ihm zu kommen, wenn diese getrübt worden ist. War es nicht bei Petrus so, nachdem er durch seine Schuld, nämlich durch seinen dreimaligen Verrat, das so traute Verhältnis zwischen ihm und dem Herrn getrübt worden war? Was musste er tun, damit dieses wieder in Ordnung kam? Er musste keine besonderen Bußhandlungen vollziehen. Er musste auch nicht versuchen, die Sache wieder gut zu machen. Er musste nicht einmal ein besonderes Bekenntnis ablegen, sondern er musste lediglich dreimal bezeugen, wie es in Johannes 21, die Verse 15 bis 17 steht: Herr, ich habe dich lieb. Fazit: Dem Herrn seine Liebe zu erklären, ist nicht nur eine Freude, eine Lust für ihn, sondern auch von größter Wichtigkeit für unser geistliches Leben. Kommen wir hier nochmals zurück zu David. Die Liebeserklärung an seinen Gott beschränkte sich nicht nur auf die Worte: Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke, obwohl die schon ganz gewaltig war. Nein, er erklärte seine Liebe zu seinem Gott auch noch auf eine andere Art. Auf die Art, wie auch der Herr es in Hosea 6, Vers 6 bezeugt: Ich habe Lust an der Liebe. David bezeugt dem Herrn in Psalm 119 neunmal, woran er Lust hat. Und alles, was er nun anführt, sind ausschließlich Liebeserklärungen an die Adresse Gottes. Erstens: Ich habe Lust zu deinen Rechten und vergesse deine Worte nicht. Vers 16. Zweitens: Ich habe Lust zu deinen Zeugnissen, die sind meine Ratsleute. Vers 24. Drittens: Führe mich auf dem Steige deiner Gebote, denn ich habe Lust dazu. Vers 35. Viertens: Und habe Lust an deinen Geboten, und sie sind mir lieb. Vers 47. Fünftens: Ihr Herz ist unempfindlich geworden wie Fett. Ich habe meine Lust an deinem Gesetz. Vers 70. Sechstens: Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe, denn ich habe Lust zu deinem Gesetz. Vers 77. Siebtens: Stärke mich, dass ich genese, so will ich stets meine Lust haben an deinen Rechten. Vers 117. Achtens: Angst und Not haben mich getroffen, ich habe aber Lust an deinen Geboten. Vers 143. Neuntens: Herr, mich verlangt nach deinem Heil, und ich habe Lust an deinem Gesetz. Vers 174. Also, wenn das keine Liebeserklärungen sind, wollen wir uns von David nicht inspirieren lassen und uns ganz neu zum Herrn und zu seinem Wort hinwenden? Zweitens: Die Liebe zu Gott äußert sich in der Liebe zu seinem Wort. Wir sollten eines nicht vergessen: In den Augen unseres Heilandes ist es echte Liebe, wenn wir Lust an seinem Wort haben. Jesus selbst sagt es in Johannes 14, Vers 21: Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Oder wie wir es in Psalm 1, die Verse 1 und 2 lesen: Wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Wir wollen uns in diesem Sinne anspornen lassen, Gottes Wort lieb zu haben und auch danach zu tun. Das ist für Gott eine echte Liebeserklärung. Drittens: Die Liebe zu Gott äußert sich in der Tat. Eine weitere Antwort auf die Frage, was es bedeutet, unserem Heiland Liebe zu schenken, lautet ganz einfach: Erklären Sie ihm Ihre Liebe, aber tun Sie diesbezüglich auch etwas. Es geht ja nicht nur darum, dass man dem Herrn seine Liebe in Worten erklärt, sondern auch mit der Tat. In der alten Elberfelder Übersetzung heißt es in 1. Könige 3, Vers 3: Und Salomo liebte Jehova, indem er in den Satzungen seines Vaters David wandelte. Was tat Salomo hier? Er bezeugte seine Liebe zum Herrn, indem er den Weg Gottes ging, so wie sein Vater David diesen Weg gegangen war. Salomo tat also etwas, um zu zeigen: Herr, ich habe dich lieb. Ein anderes Beispiel ist der Apostel Johannes, von dem es in Johannes 13, Vers 23 heißt: Einer von seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, lag zu Tisch an der Brust Jesu. Man muss sich dieses Bild einmal ganz plastisch vorstellen. Sie lagen alle zu Tisch, wie das damals im Orient Sitte war. Ein jeder lag also an seinem Platz, und es standen wahrscheinlich noch überall Reste der Passamahlzeit herum. Vielleicht waren einige noch gar nicht mit dem Essen fertig. Jedenfalls konnte noch gegessen werden, denn nur einige Verse weiter lesen wir in Johannes 13, Vers 26: Und er, Jesus, taucht den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Aber es war einer unter den Zwölfen, der sich nicht mehr sonderlich für die Mahlzeit interessierte, sondern nur noch einen Gedanken hatte: Jesus, mein Heiland. Und was geschieht? Dieser Jünger, Johannes, tut etwas, um seine tiefe Liebe dem Herrn gegenüber zu zeigen. Er steht auf, verlässt seinen Platz und legt sich an die Brust Jesu. Man nimmt an, dass Johannes direkt neben Jesus lag bei diesem letzten Passamahl und dem ersten Abendmahl. Trotzdem musste er eine gewisse Anstrengung unternehmen, um sich an die Brust Jesu zu legen. Und damit zeigte Johannes ganz klar: Ich liebe meinen Heiland von ganzem Herzen. Natürlich liebten alle Jünger den Herrn, aber nur einer zeigte es auf diese Art und Weise ganz konkret: Johannes. Wie sehr wartet der Herr auch heute noch auf solche Liebeserklärungen seiner Kinder? Wie sehr verlangt ihn danach, sichtbare Zeichen unserer Liebe zu erhalten? Daran hat er Lust. Johannes begab sich, indem er sich an Jesu Brust legte, in die unmittelbare Nähe des Herzens des Herrn. Was ist es denn, was das Herz Jesu erfüllt? Seine Gemeinde, seine Braut, die er sich durch sein Blut erkauft hat und die ihm in Bälde zugeführt werden wird in den Wolken des Himmels. Jesus selbst spricht über die Gemeinde zu seinem Vater in Johannes 17, die Verse 19 und 22 bis 24. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Ich in ihnen und du in mir. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Physisch können wir uns heute nicht mehr an die Brust Jesu legen, wohl aber im geistlichen Sinn. Das bedeutet konkret, dass wir uns für die einsetzen, die ihm am Herzen liegen. Seine Gemeinde, die Kinder Gottes. Wir lesen in Hebräer 6, Vers 10: Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Arbeit der Liebe vergäße, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Es heißt hier nicht, dass Gott das Dienen nicht vergessen würde, das aufgrund der Liebe zum Nächsten geschah, obwohl dies natürlich auch sehr wichtig ist. Nein, es heißt hier, dass Gott den Dienst an den Heiligen nicht vergessen würde, der aus Arbeitseifer und Liebe zu ihm geschehen ist. Der Dienst am Nächsten geschieht also nicht in erster Linie aus Liebe zum Nächsten, sondern aus Liebe zum Herrn. Und solch ein Dienst ist dann eine sichtbare Liebeserklärung vor dem Herrn. Wollen wir uns nicht noch viel mehr aus Liebe zu ihm zum Dienst für ihn gebrauchen lassen? Viertens, die Liebe zu Gott äußert sich durch Vergessen. Was sollen wir denn vergessen? All das, was wir in dieser Welt waren und was wir vielleicht in dieser Welt sein könnten. All das, was uns natürlicherweise groß erscheint, aber geistlich gesehen keinen Wert hat. All das, was zwar einen irdischen Glanz besitzt, uns aber nicht näher zu ihm bringt. In Psalm 45 haben wir für diese Wahrheit ein herrliches, prophetisches, erklärendes Bild. Dieser Psalm spricht nämlich in wunderbaren Worten über das Liebesverhältnis zwischen Christus und seiner Braut. In Vers 3 von Psalm 45 wird der Herr als Bräutigam beschrieben. Es heißt: Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, voller Huld sind deine Lippen. Wahrlich, Gott hat dich gesegnet für ewig. Auch die Braut wird in Vers 10 prophetisch erwähnt. In deinem Schmuck gehen Töchter von Königen. Die Braut steht zu deiner Rechten in Goldschmuck aus Ophir. Dieser Psalm ist ein herrliches Lied der Liebe, das prophetisch das traute Liebesverhältnis zwischen Christus, dem Bräutigam, und der Braut, der Gemeinde, beschreibt. Worum es mir aber geht, ist eine sehr klare und unmissverständliche Aufforderung, die in den Versen 11 und 12 an die Braut ergeht. Höre, Tochter, sieh und neige dein Ohr. Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Den König verlangt nach deiner Schönheit, denn er ist dein Herr und du sollst ihm huldigen. Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus. Den König verlangt nach dir. Diese Worte sollten uns mitten ins Herz treffen. Denn ist es nicht genau das, was unser Herr von uns erwartet? Ja, wahrhaftig. Das ist es, was eine echte, wahre Liebeserklärung beinhaltet. Wenn Jesus Christus an einer Liebe Lust hat, die von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt kommt, wie es in Matthäus 22, Vers 37 heißt, bedeutet dies dann nicht auch, dass wir endlich anfangen zu vergessen? Vergessen wir endlich die vorigen und vergebenen Sünden? Vergessen wir die Vergangenheit? Schließen wir die hinter uns liegenden Jahre definitiv ab? Vergessen wir allen oberflächlichen Glanz und Flitter dieser Welt und lassen es hinter uns. Jesus Christus selbst fordert uns dazu in Lukas 9, Vers 62 auf. Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Dieses Wort tatkräftig zu befolgen und praktisch auszuleben, ist gleichbedeutend einer tiefgehenden Liebeserklärung an unseren Herrn. Paulus hatte diese Wahrheit bis in die Tiefe seines Herzens erfasst. Sagt er doch in Philipper 3, Vers 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. In dieser Gesinnung zu leben bedeutet nichts anderes, als dem Herrn unsere Liebe zu schenken. Eine Liebe, nach der er innig und von Herzen verlangt, die für ihn eine Lust ist. Zusammenfassung in einigen Schlussgedanken. Fassen wir das Kapitel nochmals kurz zusammen. In unserem Ausgangstext, Hosea 6, Vers 6, sagt uns der Herr klar und deutlich, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Oder wie Bruns sagt, denn das weißt du, ich will Liebe und nicht Opfer. Das bedeutet für uns, dass wir in erster Linie zur Kenntnis nehmen müssen, dass diese Liebe, an der unser Heiland Lust hat, durch nichts, aber auch gar nichts ersetzt werden kann. Jesus zu lieben bedeutet erstens, es ihm zu sagen, zweitens, sein Wort zu lieben, drittens, es mit der Tat zu bezeugen und viertens, alles Vergangene zu vergessen. Beherzigen wir, was in den Psalmen geschrieben steht, in Psalm 18, Vers 2. Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Und Psalm 45, die Verse 11 und 12. Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus, den König verlangt nach deiner Schönheit. Was Salomo tat, als er in den Wegen seines gottesfürchtigen Vaters David wandelte und Johannes, der sich buchstäblich an das Herz Jesu legte. Möge es so sein, dass wir mit einer ganz neuen, brennenden Liebe zu unserem Heiland erfüllt werden.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Hosea, Gottes erlösende Liebe von Marcel Malgo, hörten Sie soeben das 6. Kapitel mit dem Thema »Woran der Herr Lust hat«. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001 und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole die Postadresse: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.